HR Info im Gespräch.
Mit Hans-Peter Friedrich, Bundesinnenminister im Stresstest. Seit 1,5 Jahren ist Hans-Peter Friedrich im Amt. Erst musste er mit sanftem Druck überredet werden, jetzt ist er der Minister mit den meisten Dauerbaustellen. Die Pannen um die rechte Terrorzelle NSU, die Krise des Verfassungsschutzes, die Dauerdebatte um ein NPD-Verbot, dazu strittige Entscheidungen, die Friedrich in die Kritik gebracht haben. Wie steht es um das Stehvermögen des Hobby-Marathonläufers Hans-Peter Friedrich? Ist der Marathonmann auch ein Marathonminister? CSU-Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich. Jetzt bei HR Info im Gespräch mit Oliver Günther.
Herr Friedrich, Sie sind Freizeitjogger. Kommen Sie im Moment eigentlich überhaupt zum Lauftraining?
Ja, leider nicht. Ich habe mich zum dritten Mal für den Berlin-Marathon angemeldet und ich werde zum dritten Mal nicht laufen, weil hatte zwar im Juni begonnen mit dem Training, aber es ist dann einfach, weil sehr viele Baustellen bei mir im Ministerium offen sind, einfach nicht mehr gegangen, jeden Tag oder jeden zweiten Tag zu laufen.
Wenn Sie denn so laufen könnten, wie Sie wollten, auf was für ein Pensum kommen Sie denn da so in der Woche?
Naja, wenn ich laufen könnte, wie ich wollte, würde ich jeden zweiten Tag so 10 bis 15 Kilometer laufen und am Wochenende.
Okay, das war eine ganz schöne Strecke.
Und am Wochenende ein bisschen weiter, ja.
Und wenn Sie sagen, Berlin-Marathon war zwar ein Vorhaben, aber können Sie jetzt nicht umsetzen. Ich glaube, der ist Ende des Monats. Was wären so Ihr Ziel gewesen?
Jeder hat ja so seine eigene Marathon-Philosophie. Ich bin bisher nur 2 gelaufen, aber für mich war immer das Entscheidende Ankommen.
Als Minister sind Sie aber wahrscheinlich ein bisschen ehrgeiziger, oder? Ankommen wäre da ein bisschen.
Durchaus, aber auch da ist es wichtig, dass man auch die langfristigen Ziele im Auge hat. Und wenn es manchmal ein bisschen steiler geht und ein bisschen steiniger und nicht ganz so schnell, wie man sich das vorstellt, darf man nicht ungeduldig werden, sondern immer wissen, am Ende ist das Ziel und da musst du hin.
Klingt aber so, als würden Sie selbst schon eine Parallele sehen zwischen Ihrem Ministerjob und dem Langstreckenlaufen.
Naja, ich glaube schon, dass das eine Typfrage ist. Also ich kann durchaus mit Situationen leben, mal 2 Schritte nach vorne zu gehen und einen wieder zurück und trotzdem zu wissen, entscheidend ist, dass du das Ziel hast und irgendwann auch, und weißt, dass du auch irgendwann ankommst. Und das ist bei mir in meinem persönlichen Leben so und das ist in meinem politischen Leben so. Ich habe meine Ziele, sage ich, zu 95% alle erreicht.
Das hört sich für den einen oder anderen jetzt hier eher als eine Drohung an, Herr Friedrich.
Das kann
aber sein. Sie sind schon, sehen Sie schon so als ein Langstreckentyp. Das ist schon so eine Mentalität, die zu Ihnen
absolut,
passt. Ja,
absolut.
Da gibt es ja auch ein paar Dauerbaustellen, die Sie im Moment haben, wo Sie sozusagen auch einen langen Atem beweisen müssen. Ich nenne mal ein paar Beispiele. Reform des Verfassungsschutzes, gerade auch nach den Pannen rund um die rechte Terrorzelle NSU. Thema Integration ist sicher auch ein Dauerthema in Deutschland. Oder NPD-Verbot, das langt ja für einen Marathon hin und zurück, würde ich beinahe sagen.
Ja.
Wenn Sie sagen, es gibt bei so einem Marathon auch immer Abschnitte, wo es besser und wo es schlechter läuft. Im Moment, wenn Sie jetzt mal da... Wenn wir mal bei den Beispielen bleiben, wo fällt Ihnen das Agieren denn im Moment besonders leicht?
Naja, wir sind jetzt bei den Themen in der Ebene, also Verfassungsschutz, glaube ich, haben wir jetzt eine gute Basis für Gespräche. Da müssen ja ganz unterschiedliche Bereiche abgedeckt werden.
Ebene klingt aber nicht nach bergab.
Nein, bergab haben wir auch gar nicht vor, sind wir auch nicht darauf angewiesen. Also Verfassungsschutz ist ein Thema, das auf gutem Weg ist, wo es natürlich auch viele unterschiedliche Aspekte gibt mit unterschiedlichen Gesprächspartnern. Das Parlament auf der einen Seite, die Länder auf der anderen Seite, die internen Abläufe als drittes. Und das ist in derzeit in allen Bereichen so, dass man, glaube ich, gut vorankommt.
Ich hätte jetzt ehrlich gesagt eher gedacht, Verfassungsschutzreform ist ein bisschen zäh. Geht es eher so steiler bergauf?
Nö, würde ich nicht sagen. Also wir haben ja jetzt folgende Situation. Der Verfassungsschutz muss wie jede Behörde hin und wieder mal modernisiert werden, auf dem neuesten Stand auch der Bedrohungssituation gebracht werden. Und dann gibt es so Anlässe, meistens im Bereich der Sicherheitsbehörden unschöne Anlässe, die dann dazu einladen oder dazu drängen, jetzt Nägel mit Köpfen zu machen. Und mit dem Entdecken des NSU haben wir eine solche Situation. Und jetzt machen wir eine Reform des Verfassungsschutzes, die darauf gerichtet ist, mehr Transparenz gegenüber der Öffentlichkeit und auch den gewählten Parlamentariern herzustellen, aber vor allem darauf gerichtet ist, die Kooperation der unterschiedlichen Sicherheitsbehörden noch mehr als bisher zu verzahnen und Informationsfluss herzustellen. Und ich glaube, das ist das Gebot der Stunde im gesamten Sicherheitsbereich. Mehr Zusammenarbeit, mehr Kooperation, und es kann funktionieren, und das ist unser Ziel.
Sie sagen, läuft aus Ihrer Sicht im Moment ganz gut, sozusagen ebener Lauf. Wenn man es mal konkret macht, wie viel der Strecke haben wir denn? Marathon 42 Kilometer, ein bisschen über 42 Kilometer. Wo stehen wir im Moment bei der Reform des Verfassungsschutzes?
Naja, ich würde sagen, wir sind noch in der ersten Hälfte, aber gegen Ende. Es gibt sehr konkrete Vorstellungen, die inzwischen in unterschiedlichen Papieren niedergelegt worden sind. Wir haben inzwischen mit den Ländern, also Bund und Länder, ein gemeinsames Eckpunktepapier verabschiedet. Natürlich sind Eckpunkte sehr, sehr abstrakt.
Das ist jetzt in dieser
Woche passiert, ja. Und dann muss man umsetzen. Und bei der konkreten Umsetzung haben wir unterschiedliche Vorstellungen. Das hat sich auch gezeigt bei dieser Besprechung. Ich habe meine Vorstellungen in einem Papier zusammengefasst. Das wird meine Linie sein, das ist mein Konzept, und jetzt muss man sehen, wie man in der zweiten Hälfte zu Ergebnissen kommt, die dann am Ende auch einen guten Zieleinlauf für alle bedeutet.
Zweite Hälfte, wird das Tempo verschärft werden aus Ihrer Sicht, oder?
Ja, also ich glaube, dass wir in den unterschiedlichen Bereichen auch unterschiedlich schnell vorwärts gehen können müssen. Was die internen Abläufe im Bundesamt für Verfassungsschutz angeht, da brauche ich ja keine sozusagen Dritten, die ich von irgendwas überzeugen muss, sondern da kann ich im eigenen Geschäftsbereich handeln. Das wird derzeit schon angepackt. Der neue Präsident ist bei der Arbeit mit den Abteilungsleitern. Wir haben klare Vorgaben erarbeitet, was die Priorisierung der Aufgaben angeht, was der Umbau auch organisatorisch angeht. Das wird alles derzeit konkretisiert, was auch die Kommunikationsplattformen mit anderen Behörden, beispielsweise mit dem BKA, angeht. Auch das wird konkretisiert. Dann haben wir den Bereich Transparenz gegenüber dem Parlament. Da sind wir in einem guten Gespräch mit den Parlamentariern.
Also dass die Parlamentarier mehr mitbekommen, mehr informiert werden, zwar unter dem Diktat des Vertraulichen, aber dass sie mehr informiert werden über die Arbeit der Geheimdienste.
Also ein Nachrichtendienst muss viele Dinge im Geheimen machen, überhaupt keine Frage. Aber es muss immer klar sein, am Ende muss es gegenüber den Bürgern und gegenüber den gewählten Parlamentariern als Kontrolleure Transparenz geben. Und wenn es da neue Dinge gibt, die man tun kann, und das wollen wir mit dem Parlament auch besprechen, dann wollen wir das gerne auch machen.
Das sind ja so Punkte, wo man sich weitgehend einig ist. Sie haben sich in dieser Woche getroffen mit den Innenministern der Länder. Da gab es aber auch einen ziemlich zentralen Knackpunkt, und da hatte ich so den Eindruck, da könnte Ihnen möglicherweise die Puste ausgehen. Denn es geht ja auch um die unterschiedlichen Kompetenzen zwischen dem Bundesamt für Verfassungsschutz, also auf der Bundesebene, und den Landesämtern. Sie wollten mehr Kompetenzen für das Bundesamt haben, für die Bundesebene. Die Länder haben Nein gesagt, und da hat man hinterher das Gefühl gehabt, das war's jetzt.
Also es geht darum, dass wir in diesem Bereich von Phänomenbereichen sprechen.
Das müssen Sie
also
jetzt mal
links- und Rechtsextremismus und Ausländerextremismus und Sabotage, Spionage, Cyber. Also diese unterschiedlichen Bereiche mit unterschiedlicher Ausprägung, Islamismus natürlich. Und jetzt geht es darum, dass wir sagen, selbstverständlich sind die Länder, die Landesämter für alle Bereiche zuständig und arbeiten in diesem Bereich auch. Und der Bund bringt sich ergänzend ein, da wo er es für richtig und notwendig und auch für zielführend hält. Ich glaube, dass man diese Arbeitsteilung noch verbessern kann, indem man sagt, wir setzen unsere Prioritäten da, wo die anderen weniger machen, und umgekehrt. Ich habe jetzt für das Bundesamt für Verfassungsschutz entschieden, dass wir die Arbeit des Bundesamtes für Verfassungsschutz stärker konzentrieren auf den Bereich Gewaltbereitschaft und Terrorismus.
Aber
ich glaube, dass
das
auch richtig ist.
Die haben gesagt,
ja,
das
gut, ob die das wollen oder nicht. Wir entscheiden, dass wir unsere Prioritäten dort setzen. Das ist eine Entscheidung, die wir im Bundesamt für Verfassungsschutz beziehungsweise im Bundesinnenministerium treffen. Was die Länder zurückzucken, ist die Frage, ob es eine Situation geben kann, dass der Bund sagt, Moment mal, drei, vier Länder arbeiten da an einem Fall, ich übernehme jetzt die Koordinierung. da haben wir durchaus unterschiedliche Auffassungen. Ich glaube, dass es sinnvoll ist, wenn ich sehe oder wenn das Bundesamt für Verfassungsschutz sieht, da gibt es verschiedene Behörden, die an einem Fall arbeiten. Jetzt müssen wir aber doch mal an einen Tisch kommen, dass dann der Bund das übernimmt und sagt, wir übernehmen die Koordinierung. Wir wollen jetzt nicht sagen, ihr macht nichts mehr, sondern wir übernehmen das jetzt, sondern wir wollen koordinieren, zusammenführen.
Ich finde, Sie hören sich ganz schön entschlossen an. Und also dafür, dass die Länder ja gesagt haben, wir wollen im Grunde genommen für unsere Landesämter weiter operativ sein. Sie sagen, im Bundesamt können wir uns stärker konzentrieren. Ja. Sie haben auch auf den neuen Chef hingewiesen, der ja aus Ihrem Ministerium auch kommt. Also es hört sich schon an, als wären Sie durchaus auch bereit, mit den Ländern in den Clinch zu gehen.
Nein, es ist nicht vorgesehen in den Clinch. Nur ich muss entschlossen natürlich das umsetzen, was ich für notwendig und richtig halte. Und dazu gehört, wie gesagt, diese Priorisierung. Dazu gehört auch, dass wir eine neue Plattform schaffen für die Zusammenarbeit BKA und Verfassungsschutz in allen Phänomenbereichen. Bisher haben wir ja nur Islamismus und Rechtsextremismus in diesem gemeinsamen Abwehrzentrum. Jetzt möchte ich in allen Bereichen diese Zusammenarbeit stärker forcieren. Das ist auch etwas, was in meinem Geschäftsbereich stattfinden wird. Und wie gesagt, da, wo wir unmittelbar die Zusammenarbeit mit den Ländern gestalten müssen, da gibt es unterschiedliche Auffassungen. Wir haben uns aber auf ein Eckpunktepapier verständigt, das abstrakt genug ist, dass wir uns verständigen konnten. Und um Einzelheiten ringen wir jetzt. Das ist aber ein normaler Vorgang.
Man könnte auch sagen, dass es so abstrakt ist, dass es so ein bisschen unverbindlich ist. Was ich so gesehen habe, da gibt es Informationsaustausch, hat man vereinbart, besseren Informationsfluss, Standards, gemeinsame Standards. Wenn man sich mal anschaut, was so alles im Zusammenhang der Ermittlungen rund um diese NSU-Zelle aufgetaucht ist. Da war von falschen Analysen die Rede, geschredderte Akten, widerstreitende Interessen der Sicherheitsbehörden. Braucht man da nicht tatsächlich doch eher so einen großen Wurf als, ich sage jetzt mal, relativ abstrakte Einigung?
Ja, aber also zunächst mal muss man sich einig sein in der allgemeinen Zielrichtung. Wir wollen die Information verbessern. Wir wollen die Zentralstellenfunktion des Bundes stärken. Das steht in diesem Papier. So, und dann haben Sie völlig recht, dann kommt die Frage, was heißt das aber ganz konkret? Und diese Fragen müssen natürlich jetzt beantwortet werden. Und deswegen, auch da gibt es ein Forum oder einen Arbeitskreis, den Arbeitskreis 4 der Innenministerkonferenz, wo wir zusammensitzen, die Experten zusammensitzen und uns über diese Frage, was bedeutet jetzt die Umsetzung dieses Papiers, ganz konkret Gedanken machen. Und ich habe quasi in dieser Woche meinen Fahrplan, also mein Konzept, das ich auch in diesen AK4 einbringen werde, vorgestellt und jetzt müssen wir mit den Ländern eben gemeinsame Dinge vereinbaren.
Weil Sie sagen, man muss diese abstrakten Einigungen, diese abstrakten Punkte, auf die man sich jetzt geeinigt hat, jetzt mit konkreten Inhalten füllen. Mir ist in diesen Tagen eine Äußerung des hessischen CDU-Innenministers Boris Rhein aufgefallen, der gesagt hat, Zitat, Verfassungsschutz muss ein Berufsbild werden. Da habe ich mich ehrlich gesagt ein bisschen gewundert. Müsste doch eigentlich jetzt schon der Fall sein. Ich meine, in Deutschland muss jeder Friseur sein Handwerk lernen. Wie kann das sein, dass Verfassungsschutz heute noch kein Berufsbild ist?
Ja, es ist natürlich ein Berufsbild dahingehend, dass wir klare Ausbildungsinhalte haben. Wir haben eine Schule für Verfassungsschutz. Wir haben klare Ausbildungsmodule auch für die Beamten, die sich als Verfassungsschützer schulen lassen. Aber das ist natürlich alles etwas, was in der Öffentlichkeit so gar nicht bekannt und nicht dargestellt ist. Also wenn Sie unter Schülern fragen, was willst du mal werden, werden Sie selten die Antwort bekommen, Verfassungsschützer.
Könnte man aber machen, wenn ich
das müssen
verstehe.
Wir ändern.
Hans-Peter Friedrich, CSU-Bundesinnenminister, heute bei hr-info im Gespräch. Reform des Verfassungsschutzes, haben Sie gesagt, ungefähr die Hälfte der Marathondistanz zurückgelegt bis jetzt. Gucken wir mal auf eine andere Dauerbaustelle, NPD-Verbot. Das ist ja im Zusammenhang auch mit dem Aufliegen der NSU-Terrorzelle wieder deutlich mehr in den Fokus gerückt, hat auch an Dynamik gewonnen. Aktueller Stand, derzeit werden für die Innenminister Kriterien und Belege gesammelt, ob ein NPD-Verbot möglich ist oder nicht. Die einen sagen, das ist auch parteiübergreifend, ja, wir wollen ein Verbot. Die anderen warnen, sagen nein. Sie sagen, nur wenn es, Zitat, große Chancen gibt, ein solches Verbot durchzusetzen, sind Sie dafür. Was heißt große Chancen, Herr Minister? 70, 80, 90, 100%?
Also schauen Sie, wir haben momentan die Situation, dass die NPD in weiten Teilen des Landes auf dem absteigenden Ast ist.
Na, im Osten?
Dass sie, ich sage in weiten Teilen, nicht überall, keine Frage. Sie ist auch für viele aus diesem Milieu nicht mehr so attraktiv. Der neue Vorsitzende scheint da auch wenig Impulse setzen zu können. was eigentlich für uns eine erfreuliche Situation ist.
Ja, und jetzt ist die Frage nach den Chancen.
Jetzt ist die Frage, müssen wir vermeiden, dass die NPD jetzt neue Impulse von außen dadurch bekommt, dass wir mit einem NPD-Verbotsverfahren antreten und anschließend scheitern.
Geht also nicht nur um die großen Chancen, wenn ich Sie richtig verstehe, sondern auch um das Signal?
Es geht auch um das Signal. Natürlich, wir können doch nicht der NPD einen neuen Impuls gönnen, dadurch, dass wir ihr sozusagen eine Plattform auch in den Medien bieten. Und deswegen, denke ich, muss man diese Gesamtsicht unbedingt haben. Also bei Marathon würde ich sagen, Kilometer 30, ja, überschritten. Wir sind dabei, jetzt die Beweise zu sammeln. Reicht es aus? Das muss man ja sozusagen antizipieren für das Verfassungsgericht, auch für einen Europäischen Menschengerichtshof, der anschließend ja auch angerufen werden kann. Reicht es aus, um sagen zu können, also mit einiger Wahrscheinlichkeit von deutlich über 50% reicht es aus?
Das müsste schon sein.
Ja?
Deutlich über 50%.
Also das halte ich auf jeden Fall für notwendig. Wenn wir selber Zweifel hätten, ob das Material ausreicht. Also ich habe keinen Zweifel, dass die verfassungsfeindlich sind, um das mal klar zu sagen. Aber wir müssen nachweisen, dass sie aggressiv kämpferisch
sind. Das ist der entscheidende Punkt bei einem Verbotsverfahren.
Und das ist die Hürde, wo wir auch Beweise bringen müssen. Und die Beweise können wir nicht durch V-Leute bringen, sondern die müssen wir durch sozusagen klinisch reine Quellen bringen.
Aber da verstehe ich Sie schon richtig. Bei über 50%, ich sage mal 50% plus an Chancen, vor Gericht zu bestehen, würden Sie sagen, machen wir.
Es gibt viele Argumente für ein Verbot. Ich glaube, das Wichtigste ist einfach zu sagen, wir nehmen Ihnen damit die Möglichkeit, in den Parlamenten zu sitzen.
Was und, ja auch heißt, dass Sie wieder Geld kriegen.
Und Beispiel Geld zu haben und Zugang zu Ressourcen zu haben, Wahlkampfkostenerstattung zu bekommen. Auf der anderen Seite wollen wir Ihnen keine neuen Impulse gönnen und deswegen muss man da sehr, sehr sorgfältig sein. Und dann gibt es natürlich immer wieder die demokratietheoretische Frage, darf eine Demokratie überhaupt Parteien verbieten? Also auch das wird immer diskutiert, aber ich sage, Verfassungsfeinde muss man, wenn sie aggressiv sind, verbieten. Insofern ist das jetzt die Ziellinie.
Was würden Sie sich, Sie haben ja diese Perspektiven und die beiden Seiten, die da so eine Rolle spielen, Aufmerksamkeit auf der einen Seite, falsche Aufmerksamkeit für die NPD auf der einen Seite, die Möglichkeiten mit einem Verbot natürlich auch Auswirkungen zu erzielen auf die Partei und deren Struktur schon dargestellt. Was wäre denn am Ende so Ihr persönlicher Wunsch, dass ein Verbot tatsächlich möglich ist?
Ja, also wenn wir erreichen könnten, ein Verbot der NPD, würde ich sagen, her damit. Und dann wäre diese unappetitliche Partei nicht mehr auf dem Markt. Wir sollten uns allerdings keine Illusionen machen. Das Gedankengut existiert weiter. Diese falsche Ideologie, diese menschenverachtende Ideologie ist weiter in den Köpfen. Und da ist eigentlich die große Baustelle. Eine Baustelle nicht nur für Gesetzgeber, sondern für eine ganze Gesellschaft.
Wir haben gerade eben schon mal über Mitläufer beim Marathon gesprochen. Das gibt es ja auch, so dieses Attribut, die Einsamkeit des Langstreckenläufers. Lassen Sie uns da auch noch mal auf Sie persönlich schauen, denn ich hatte in den vergangenen Wochen tatsächlich den Eindruck, dass es da manchmal ziemlich einsam um Sie wurde, vor allem im Zusammenhang mit der Entlassung des ehemaligen Chefs der Bundespolizei, Matthias Seeger. Eine Situation, die Sie eh nicht wahrgenommen haben? Sie wiegen ein wenig den Kopf?
Ja, es gibt Dinge, die muss man entscheiden, da muss man dann auch durch. Für mich gilt der Wahlspruch, in der Ruhe liegt die Kraft und mit dieser Kraft lasse ich mich auch nicht aus der Ruhe.
Aber mit der Ruhe war es ja dann um Sie herum auch vorbei. Sie haben gesagt, es gibt keine, aus Ihrer Sicht keine vertrauensvolle Zusammenarbeit mehr. Viele haben aber gefordert, das langt nicht. Da müssten Sie eigentlich schon auch die Gründe nennen, warum diese vertrauensvolle Arbeit aus Ihrer Sicht, Zusammenarbeit aus Ihrer Sicht nicht mehr möglich ist. Das haben Sie aber nie genannt, diese Gründe. Warum eigentlich nicht?
Es ist eine ganz klare gesetzliche Regelung, dass Gründe dafür nicht angegeben werden müssen und daran halte ich mich.
Da wirken Sie jetzt im Interview genauso schmallippig, wie ich Sie auch in dieser Situation vor einigen Wochen wahrgenommen habe.
Ja, ich habe nicht vor, an dieser Erklärung irgendetwas zu ändern.
Läuft man da manchmal in so einer Situation, gerade auch wenn da ja ständig was eingefordert wird, ja, das langt nicht, der Minister muss begründen, alles andere sei undemokratisch. Läuft man da auch mal Gefahr, ein bisschen stur zu werden, auf stur zu schalten? Oder laufen Sie Gefahr, in so einer Situation dann auch mal auf stur zu schalten?
Nein, also stur würde ich nicht sagen, sondern ich versuche erstmal eine klare Linie für mich selber zu begründen. Und wenn ich sie begründet habe und davon überzeugt bin, dann halte ich sie auch.
Findet diese klare Linie der Minister Hans-Peter Friedrich eigentlich alleine oder holen Sie sich in so einer Situation dann auch Rat?
Also ich gehöre zu den Menschen, die immer sehr selbstkritisch sind, die auch immer in Erwägung ziehen, dass sie Irrtümern unterliegen. Und deswegen führe ich viele Gespräche, versuche ich mir Gesamtbilder zu machen, in ganz unterschiedlicher Weise. Und wenn sich dann dieses Gesamtbild zu einem Bild, auf, nach dem ich urteilen kann, gefügt hat, dann ist die Linie gefunden.
Sie sagen, Sie sind durchaus selbstkritisch mit sich selber. Wenn ich Sie richtig verstehe, Sie würden aber in dieser Situation das nochmal genauso wieder machen.
Ja, die Entscheidung ist und bleibt so richtig, natürlich, keine Frage.
Beim Marathonlaufen gibt es ja so diesen Moment, in dem man sagt, werden die Glückshormone ausgestoßen. Ich weiß nicht, ob Sie das beim Laufen schon erlebt haben, wenn Sie Marathon laufen. Mich würde interessieren, gab es diesen Moment auch schon im Ministerdasein, seitdem Sie Bundesinnenminister sind?
Also absolut, es gibt dieses Gefühl, wo du dich so absolut frei fühlst. Ja, das ist beim Marathon, wechselt auch dann mal ab, ja, zu einem Erschöpfungsgefühl. Und dieses Gefühl, frei zu sein, ja, das habe ich in diesen anderthalb Jahren in bestimmten Bereichen ganz, ganz deutlich gespürt. Und dieses Glückshormon ist da auch ausgeschüttet worden. Aber ich gebe zu, dass auch natürlich die Perspektive, den einen oder anderen Hügel noch erklimmen zu müssen, auch manchmal das Glück etwas trübt. Ja?
Das kann ich mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen, dass man in diesem Amt mit der Beobachtung, auch der öffentlichen Beobachtung, dass man da tatsächlich mal Momente hat, wo man sich frei fühlt. Sie haben gesagt, in bestimmten Bereichen hatten Sie das. Können Sie ein Beispiel nennen?
Es ist so eine Situation, wo Sie das Gefühl haben, du hast jetzt das, was du immer wolltest, nämlich an wichtigen Stellen unseres Landes für die Bürger nach deinem Wissen und Gewissen, nach deinen Entscheidungsmöglichkeiten Verantwortung zu übernehmen. Ich glaube, dass das ein wichtiger Punkt ist, gerade für Politiker. Sie müssen die Menschen mögen und sie müssen Verantwortung übernehmen wollen. Wenn sie in eine Situation kommen, wo sie das Gefühl haben, ich habe jetzt für Menschen, für Bürger was erreicht und habe Verantwortung übernommen und bin meiner Verantwortung gerecht geworden, dann kommt dieses Gefühl, du bist da angekommen, wo deine Berufung ist.
Ist also eher ein Moment, als jetzt ein bestimmtes Thema, mit dem
ja,
man zu tun hat.
Ja.
Wie lange hält der Moment vor?
Ach naja, wissen Sie, es gibt ja ständig wieder neue. Sie stehen jeden Tag auf und wissen, es gibt irgendwo wieder ein neues Problem. Ja.
Und dann ist es auch wieder weg.
Aber man weiß auch, dass die Probleme wieder weggehen und sich lösen lassen. Und das ist auch ein gutes Gefühl.
Es gibt noch eine Weisheit aus dem Marathon. Der zweite Teil ist der schwerere. Machen Sie sich Sorgen im Hinblick auf den zweiten Teil Ihrer Amtszeit?
Nein, weil ich glaube, dass das auch beim Marathon nicht zwangsläufig immer so sein muss. Ich habe auch bei den Marathonläufen, die ich gemacht habe, nicht das. Es gibt ja immer diese Theorie, nach 35 Kilometern kommt der große Hammer. Ich habe immer darauf gewartet, der kam nicht. Ja, bei mir liegt wahrscheinlich daran, weil ich zu langsam insgesamt gelaufen bin. Aber ich teile meine Kräfte immer so ein, um am Ziel anzukommen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das auch diesmal auch politisch so ist.
Sagt CSU-Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich im Gespräch mit HR Info. Mehr Informationen und das Interview als Podcast auf hrinforadio.de.